Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Die Themen: Russland kündigt an, die Kampfhandlungen in Georgien würden eingestellt und es legt einen 6-Punkte-Friedensplan vor. Wir fragen, hat Moskau seine Ziele erreicht? Die UBS kündigt neue Firmenstrukturen an und Profit fürs nächste Jahr. Wir reden mit dem Chef. Die Schweiz testet neue Kampfflieger, schnittige Maschinen, aber laut. Die Schwimmer brechen in Peking alle Rekorde oder jedenfalls auffällig viele. Wie? Und auf dem Weg durch Amerika ein Besuch in Branson, Missouri, wo Stars und Groupies zusammenfinden wie nirgendwo sonst. 10 Jahre nach der Pensionierung. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Roger Brendlin.
In Moskau haben der russische Präsident Medvedev und sein französischer Amtskollege Sarkozy einen 6-Punkte-Plan zur Beilegung der Krise im Kaukasus vorgestellt. Der Plan umfasst den Rückzug der russischen und georgischen Truppen auf die Positionen vor den ersten Gefechten am letzten Freitag. Als Vermittler reist EU-Ratspräsident Sarkozy nun mit diesem Vorschlag weiter in die georgische Hauptstadt Tiflis. Aus Moskau berichtet Peter Giesling.
Schon vor der Ankunft des französischen Präsidenten Sarkozy hier in Moskau hatte Medvedev ein Ende der russischen Militäraktion gegen Georgien verkündet. Ein geschickter Schachzug. Es ist nämlich offensichtlich, dass Russland jetzt möglichst viel Zeit und damit Spielraum gewinnen will, um in den Verhandlungen für einen umfassenderen Waffenstillstandsvertrag möglichst viele seiner Forderungen durchzusetzen. Dabei dürfte vor allem um die Größe der russischen Truppenkontingente innerhalb der Friedenstruppen für Südossetien und für Abchasien gerungen werden. Dem georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili hat man im Kreml jetzt auch noch eine diplomatische Abfuhr erteilt. Mit ihm, so Russlands Außenminister Lavrov, werde man gar nicht erst verhandeln. Heute Vormittag noch hat die russische Luftwaffe abermals Ziele in der georgischen Stadt Guri bombardiert. Etwa 50.000 Menschen, so heißt es, seien mittlerweile aus der Stadt geflohen. Ob die heute verkündete Waffenruhe tatsächlich hält, muss sich erst erweisen.
In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben am Nachmittag mehrere 10.000 Menschen gegen die russische Militäroffensive demonstriert. Zur Großdemonstration hatte Präsident Saakaschwili aufgerufen. Saakaschwili kündigte bei dieser Gelegenheit den Austritt Georgiens aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, der GUS, an. Die GUS ist ein von Russland geführter Staatenverbund ehemaliger Sowjetrepubliken. In Tiflis ist am Mittag ein erstes Flugzeug mit 34 Tonnen Hilfsgütern des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge, dem UNHCR, gelandet. Das UNHCR schätzt, dass wegen des Kriegs in Georgien rund 100.000 Menschen auf der Flucht sind. 8 Monate nach Beginn der Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern hat die israelische Regierung erstmals ein konkretes Angebot zur Lösung des Nahostkonflikts vorgelegt. Dies berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach ist Israel bereit, sich aus 93% der besetzten Gebiete im Westjordanland zurückzuziehen. Das besonders strittige Thema Jerusalem soll allerdings vorerst ganz ausgeklammert werden. Abbas hat den Vorschlag in einer ersten Stellungnahme bereits abgelehnt, so der Palästinenserpräsident. In Libanon hat das Parlament der neuen Regierung von Ministerpräsident Fouad Sanjoura mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Von den 107 anwesenden Abgeordneten stimmten 100 für das Kabinett. Die neue Regierung war im Juli nach einer fast 2-jährigen Staatskrise gebildet worden. Bundespräsident Pascal Couchepin hat seine Asienreise auf den Philippinen beendet. In Manila traf er 3 philippinische Minister und Vertreter der rund 60 Schweizer Unternehmen, die dort aktiv sind. Couchepin wurde auch von Präsidentin Gloria Arroyo empfangen. Ein Gesprächsthema war der schweizerische Föderalismus. Der Grund? Mehrere philippinische Regionen sehen sich mit Rebellenbewegungen konfrontiert. Auf der Insel Mindanao haben Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und Rebellen in den letzten Tagen bis zu 160.000 Einwohner in die Flucht getrieben. Die Grossbank UBS muss weitere 5 Milliarden Franken abschreiben und verbucht im zweiten Quartal einen Verlust von knapp 360 Millionen Franken. Dass der Verlust nicht größer ausgefallen ist, verdankt die UBS einer Steuergutschrift von knapp 4 Milliarden. Evelyn Kobler mit Einzelheiten und Reaktionen.
Die UBS kämpft mit dem schwindenden Vertrauen ihrer Kunden. Sie haben im zweiten Quartal insgesamt 44 Milliarden Franken von UBS-Konti abgezogen. UBS-Chef Marcel Rohne ist aber dennoch überzeugt, die Bank habe bereits wichtige Schritte auf dem Weg aus der Krise geschafft.
Wir haben die Risiken nochmals ganz wesentlich reduziert. Wir haben die Bilanz reduziert, wir haben Kosten reduziert, wir haben die Grundlage gelegt, dass wir uns langsam wieder der Normalität annähern können.
Die UBS will ihren Verwaltungsrat mit 4 neuen Bankspezialisten auffrischen, unter anderem mit Bruno Gehrig, derzeit Präsident von Swiss Life. Zudem ändert die Bank ihre Strategie. Vor allem Investmentbank und Vermögensverwaltung sollen künftig stärker getrennt werden und autonomer agieren. Die Eidgenössische Bankenkommission begrüßt diese Massnahmen. Die Börsianer dagegen sind zum Teil skeptisch, was den Erfolg der Strategieänderung betrifft. Die UBS-Aktie verlor nach einem Zickzackkurs letztlich 2,5%.
Die nordostschweizerischen Kraftwerke, die NOK, müssen nicht für die Schäden haften, die durch die Hochwasser in Aarau im letzten Sommer entstanden sind. Ein Gutachten hat die NOK als Betreiberin des Kraftwerks Rüchlig vollumfänglich entlastet. Das Kraftwerk war beim Hochwasser überflutet worden. Außerdem wurde eine kleine Insel unterhalb des Kraftwerks in zwei Teile gerissen. Gemäß Gutachten war der Durchbruch der Insel die eigentliche Ursache für die Überschwemmung in die Quartiere. Dass diese brechen würde, sei für die Betreiberin des Kraftwerks aber nicht vorhersehbar gewesen. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer steht bei den Olympischen Spielen in Peking im Achtelfinale. Der Baselbieter besiegte den unbekannten Rafael Arevalo aus El Salvador mit 6:2 und 6:4 und trifft nun auf den Tschechen Tomáš Berdych. Zuvor waren Stanislas Wawrinka und Patty Schnieder in der zweiten Runde gegen ihre österreichischen Gegner jeweils in zwei Sätzen ausgeschieden. Wawrinka verlor gegen Jürgen Melzer, Schnieder unterlag Sibylle Bammer. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.302 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.715 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 62,23 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,887. Das Wetter. Heute Abend regnet es noch ergiebig. In der Nacht lassen die Niederschläge dann allmählich nach. Morgen Mittwoch fällt im Osten und Süden noch Regen. Von Westen her wird es dann aber zunehmend sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf rund 23, im Süden auf 25 Grad. Am Donnerstag scheint erst noch die Sonne, dann ziehen aus Südwesten erneut Regenwolken auf. Die Höchstwerte liegen dann bei 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Nächstes Jahr wieder mit Profit. Was sich der UBS-Chef für morgen verspricht und was er heute dafür tut. Interview und Erläuterung. Ab heute wieder ohne Gewalt. Was der russische Präsident ankündigt und was er mit dem Krieg erreicht hat. Gespräch mit dem Russland-Spezialisten Hans-Henning Schröder. Ab morgen mit neuem Gerät. Die Schweizer Armee testet schnittige neue Flieger auf Wendigkeit, Steigleistung und politische Eignung. Heute nur wir. In Locarno ist Tag des Schweizer Films. Nicht nur ein Freudentag. Allein heute wieder 2 Weltrekorde in 4 Finals. In Peking schwimmen Schwimmer schwindelerregend schnell. Ohne Doping, sagen ihre Trainer. Wie das, fragen wir. Und Besuch in der Mitte. Branson, Missouri ist das Showbusiness-Mekka der ganz braven Zuschauer und der ganz alten Stars. Echo der Zeit. Die UBS krankt also immer noch an den Folgen der Hypothekenkrise. Das haben die 360 Millionen Verlust und die 5 Milliarden neue Abschreiber im zweiten Quartal heute deutlich gemacht. Nun hat Verwaltungsratspräsident Peter Kura, der die Bank seit rund 100 Tagen führt, eine neue Strategie für die Großbank angekündigt. Wirtschaftsredaktor Urs Siegrist hat den obersten Mann der UBS gefragt, was er denn vorhabe mit der Bank.
Wir sind natürlich immer noch eine Bank, in der alle drei Business-Einheiten unter einer gemeinsamen Marke, das ist der UBS-Marke, segeln und das unter einem Dach. Aber wir haben uns sozusagen von dem integrierten Modell verabschiedet, indem wir jetzt diese einzelnen Business-Divisionen mit größeren Autonomie ausstatten.
Das heißt, auch wenn man die Vergangenheit, wie es zur Krise gekommen ist, dass es eben zu viele Quersubventionierungen unter den Einheiten gab.
Ja, ich glaube, das Problem sind weniger die Quersubventionierungen. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir ein Geschäftsmodell geschaffen haben, das in der heutigen Welt vielleicht irgendwo zu komplex ist und das oftmals den Durchblick verhindert haben. Wenn Sie kleinere, mobilere Einheiten schaffen, also dann sind eben auch Risikoprozesse, Finanzprozesse und so weiter sind besser und transparenter zu gestalten.
Sie wollen mit der Strategie mehr Flexibilität, hat man sich auch radikalere Schritte überlegt, beispielsweise den Verkauf des Investmentbankings?
Ja, wir haben natürlich in einem sehr langen und sorgfältigen Prozess alle Möglichkeiten überprüft. Und das, was wir heute präsentieren, glauben wir, ist die richtige Lösung für den heutigen Zeitpunkt.
Dieses Messen soll auch mit den Bonis geschehen. Die sollen stärker an die jeweilige Leistung gebunden sein. Was heißt das?
Die sollen nicht nur stärker, sondern die sollen prinzipiell an den Erfolg der einzelnen Geschäftseinheit gebunden sein. Und das bedeutet, dass diese Leute eben wissen, was sie machen müssen, nämlich das Resultat ihrer Geschäftseinheit verbessern und dass sie sozusagen nicht einfach sich darauf verlassen können, dass dann die Kollegen in der anderen Geschäftseinheit sozusagen die Kastanien aus dem Feuer herausholen.
Und das war bis jetzt teilweise der Fall?
Das war bis jetzt klarerweise der Fall.
Mit dieser neuen Strategie denken Sie, dass das auch ein wichtiger Schritt ist, um neues Vertrauen zu gewinnen?
Ich glaube auf alle Fälle. Also ich glaube, wir haben ja sehr viel gemacht. Wir haben unsere Bilanz sehr stark reduziert. Wir haben unsere Risikoposition sehr stark reduziert. Wir haben die Kosten reduziert. Wir haben neues Kapital geschaffen. Wir haben einen der großen Rechtsfälle, Auction Rate Securities, haben wir aus der Welt geschaffen. Also ich glaube, wir machen da kontinuierlich Fortschritt. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir auch die großen Probleme lösen können. Und wir sind absolut entschlossen, auch die restlichen Probleme zu lösen und gleichzeitig eben die Bank in eine Transformation hineinzuführen. Und das sollte das Vertrauen eigentlich zum Wachsen bringen.
Und wenn ich zum Schluss die Stimmung der UBS-Spitze als gedämpft zuversichtlich beschreibe, wären Sie da einverstanden?
Also ich würde sagen, ich bin viel mehr als nur gedämpft zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, dieses Team hat gezeigt in den letzten 3-4 Monaten, dass wir Probleme lösen können. Und wir sind absolut entschlossen, die restlichen Probleme zu lösen. Und ich glaube, dass eben das grundlegende Geschäft von allen Business-Einheiten sehr stark ist. Und deshalb werden wir rasch zum Erfolg zurückkehren.
Wann ist das?
Wir haben gesagt, dass wir aus dem Gröbsten heraus sind. Das sehen Sie an den heutigen Zahlen. Die sind zwar überhaupt nicht befriedigend, aber man sieht ganz klar eine Trendwende in den Risikopositionen und im Ertragsprofil. Wir haben auch gesagt, dass wir noch etwas eine holprige Straße vor uns haben. Wir haben noch Probleme auszusortieren, aber wir sind sicher, dass wir nächstes Jahr profitabel sind.
Trendwende in Sicht, meint UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kura. Im Interview mit Urs Sigrist. Dessen Kollege, Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst, hat die neue Organisationsform, die den UBS-Chef so zuversichtlich stimmt, genauer angeschaut.
Die Investmentbank ist eine Bank innerhalb der UBS. Sie finanziert Unternehmensübernahmen und hat sich für Milliarden in jenen amerikanischen Hypothekenpapieren engagiert, die der UBS zum Verhängnis geworden sind. Spekulieren konnten die Banker der Investmentbank nur deshalb so unbesorgt, weil die andere Bank in der UBS, die Vermögensverwaltungsbank, für eine starke Kapitalbasis sorgte. Damit ist Schluss. Die UBS verabschiedet sich jetzt von ihrer bisherigen Organisation. Die beiden Banken innerhalb der UBS, die Vermögensverwaltungsbank und die Investmentbank, werden künftig als selbstständige Einheiten organisiert. Ebenso das Asset Management, eine dritte Einheit, die Vermögen von institutionellen Kunden, Pensionskassen zum Beispiel, verwaltet. Diese drei Einheiten tragen neu ihre Risiken getrennt. Sie erwirtschaften je eigene Erträge und sie zahlen Boni nur dann, wenn die Erträge der eigenen Einheit stimmen. Das Entscheidende an dieser Neuerung ist, dass Kura sich zwar von der Organisation seines Vorgängers Marcel Ospel verabschiedet, aber für die Zukunft alles offen lässt. Weder hat die UBS heute den Verkauf ihrer Investmentbank angekündigt, wie Kritiker von Kura und von Ospel dies gefordert hatten, noch gibt es im Moment eine Abspaltung mit der Teilung der Aktie an der Börse. Gerade dass für eine Zeit nach überstandener Krise alle Optionen offen sind, ist eine Stärke der neuen autonomen Einheiten unter dem Dach der UBS. So zeigte Kurer gleichzeitig Entschlossenheit und Vorsicht. Entschlossenheit, das Modell von Marcel Ospel zu beerdigen, und Vorsicht bei der Weichenstellung für die Zukunft. Beides zusammen führt dazu, dass die Ausgangslage der Bank heute besser ist als im April, als Kurer zum Nachfolger von Marcel Ospel gewählt worden ist.
Erläuterungen und eine Bewertung von Thomas Rüst. Russland hat sowohl in Südossetien als auch in Abchasien, aber auch in anderen Gebieten Georgiens hart zugeschlagen, nachdem georgische Truppen vergangene Woche mit den Kampfhandlungen begonnen hatten. Mit alledem soll jetzt Schluss sein, sagt Präsident Medvedev. Er hat zusammen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy einen Plan zur Beilegung der Krise vorgestellt. Hat die russische Führung ihre Ziele jetzt erreicht? Ich fragte einen Mann, der sich seit Jahrzehnten mit Russland, mit russischer Außenpolitik und mit den Führungsstrukturen Russlands auseinandersetzt. Hans-Henning Schröder lehrt an der Forschungsstelle Osteuropa der Uni Bremen und er leitet die Forschungsgruppe Russland der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Was war das Ziel der russischen Führung hier?
Die russische Führung hat die Situation in Abchasien, Südossetien schon lange als Problem gesehen und hat jetzt die Situation wahrgenommen, eigentlich klare Verhältnisse zu schaffen. Das heißt also, diese Regionen tatsächlich zunächst mal unter russische Kontrolle zu bringen im ersten Schritt. Das muss man sehen eigentlich in einem doppelten Zusammenhang. Die eine Situation ist, dass wir seit 91, 92 eine unklare Situation haben an der georgisch-russischen Grenze mit zwei Regionen, Abchasien und Südossetien, die de facto sich Russland immer weiter annäherten, aber zu Georgien gehörten. Das Zweite, dass seit der Regelung im Kosovo die russische Seite sich nicht nur düpiert fühlt von der EU, sondern sich natürlich die Frage stellt, ob sie nicht etwas Ähnliches auch machen kann in der Kaukasusregion.
Das heißt, man hat das Präjudiz Kosovo genommen und gesagt, dann wir auch im Falle von Georgien, wo auch ein bedrängtes Volk sich an eine andere Nation wendet und sagt, helft uns. Mit welchem Motiv denn? Also geht es darum, den russischen Einflussbereich auszuweiten oder ging es einfach darum, eine unbefriedigende Situation in einem Detail sozusagen zu klären?
Es hat zwei starke Momente. Das eine ist tatsächlich, eine unbefriedigende Situation einigermaßen zu klären. Der ganze Kaukasus ist für Russland ein großes Problemgebiet. Tschetschenien gehört dazu, Kabardino-Balkarien, Tscherkessien. Das sind alles Regionen, die für Russland natürlich auch Krisengebiete sind und dass sie versuchen, dort zumindest in einigen Regionen eine Klärung herbeizuführen. Das Zweite ist aber, dass ein Eingreifen in diesen Regionen Russland auch erlaubt, stärker auf georgische Innenpolitik einzuwirken. Abchasien, Südossetien waren immer eine Möglichkeit, Druck auszuüben. In dem Moment, wo Georgien eine eigenständige Politik machte, konnte man die Konflikte hochfahren. Und jetzt hat man den Druck so weit geführt, dass man Georgien vorgeführt hat, wie machtlos es ist. Und wir werden sehen, was es für Konsequenzen innerhalb von Georgien hat.
Also nicht nur Unterstützung für die russischen Bürger in diesen Regionen, sondern schon auch ein Machtanspruch, der weitergeht.
Ja, Russland, und das wird ja auch ganz offen gesagt, hat eine Interessensphäre. Diese Interessensphäre ist die GUS, also eigentlich die ehemalige Sowjetunion minus die baltischen Staaten. Die Vorstellung, dass die EU oder die NATO in diese Interessensphäre eindringt und eine größere Rolle spielt, und das ist im Fall der Ukraine und im Fall Georgiens ja sichtbar geworden, ist für Russland in hohem Maße unbefriedigend gewesen und die Möglichkeiten dagegen zu wirken, nimmt man natürlich wahr.
Das heißt, den NATO-Vormarsch sozusagen stoppen, das war mit ein Motiv oder hat mindestens jetzt als Nebenwirkung, hat man da etwas erreicht?
Ja, also das ist sicher ein Motiv, wobei, wie Sie wissen, ein Großteil der NATO-Staaten von der Aufnahme Georgiens nicht so begeistert war, einfach deshalb, weil Georgien ein Staat ist, der eine ganze Reihe ungelöster Minderheitenkonflikte hat. Und man gesagt hat, sie sollen erstmal ihre Minderheitenkonflikte in einer vernünftigen Weise lösen und dann kann man darüber weiterreden.
Wie weit muss es die Russen interessieren, wenn Saakaschwili jetzt sagt, er trete aus der GUS aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten? Ist das von Belang?
Das ist nicht wirklich von Belang. Für die Russen ist viel wichtiger, wie sie jetzt die Regelung dieses Konflikts handhaben. Was bisher geschehen ist, ist ja zunächst mal, man hat einen georgischen Angriff abgewehrt und den Georgiern die Möglichkeit genommen, in nächster Zeit militärisch in dieser Region zu agieren. Das löst aber natürlich die Vielzahl von Minderheitenkonflikten nicht und das stabilisiert die Situation der Region auch nicht.
Wie weit schafft Russland hier nicht auch ein Präjudiz, das es selber treffen kann, mit den vielen Völkerschaften, die es in seinem eigenen Süden hat und die auch Unabhängigkeit suchen?
In der Tat, das ist sozusagen eine von den Motiven, die die Russen davon abgehalten haben, in den letzten 15 Jahren Abchasen, Südosseten massiv zu unterstützen in ihren Unabhängigkeitsbestrebungen. Denn dann hätten einfach viele Ansprüche gestellt werden können. Das ist etwas, was die russische Seite nicht wollte. Jetzt ist ja die interessante Frage, wird Russland jetzt setzen auf eine Regelung dieses Konflikts? Bisher galt als Grundsatz für russische Politik, Außenpolitik immer, Grenzen sollen nicht verändert werden, sollen unverletzlich sein. Danach könnten eigentlich Abchasien, Südossetien nicht aus dem georgischen Staatsverband austreten.
Wen sehen Sie hier am Steuern? Ist das eine Medvedev-Politik, die man da sieht, neu, stark, was immer? Oder ist das Putin, wie er immer schon gearbeitet hat?
Man muss wirklich davon ausgehen, dass beide an einem Strick ziehen. Bisher sind eigentlich inhaltliche Unterschiede zwischen Medvedev und Putin, die ja durchaus denkbar wären, von dem Hintergrund der beiden, sind nicht wirklich erkennbar. Und in diesem Fall sehe ich eigentlich eine Politik, die seit langem konzipiert worden ist in russischen außen- und sicherheitspolitischen Kreisen, die besonders diesen Charakter bekommen hat, nachdem man gesehen hat, dass der Westen auf Russland keine Rücksicht nimmt im Fall Kosovo und man begonnen hat, darüber nachzudenken, eine eigene Lösung im Kaukasus durchzuführen, ohne Rücksicht auf den Westen.
Das Ganze war von längerer Hand vorbereitet und das Ziel ist im Wesentlichen erreicht. Es bleiben einige Probleme.
Also ich würde nicht sagen, es ist vorbereitet, aber zumindest vorgedacht worden und man hat dann die Situation wahrgenommen, die Saakashvili ihnen geschaffen hat.
Die Beurteilung von Hans-Henning Schröder, dem Russland-Spezialisten der Uni Bremen und der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Kampfflieger im Test, Schweizer Tag in Locarno, schnelles Wasser in Peking und alte Stars in Branson. Die Suche nach einem neuen Kampfflugzeug für die Schweizer Luftwaffe befindet sich in einer entscheidenden Phase. Als erstes von drei Modellen wird momentan der schwedische Gripen von Schweizer Testpiloten geprüft. Klar ist, dass bei der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge nicht nur Fragen von Technik und Flugleistungen geprüft werden. Elmar Plotzer aus Emmen.
Vorne im Cockpit sitzt ein Schweizer Testpilot. Hinter ihm nimmt ein Kollege aus Schweden Platz, den die Herstellerfirma Saab in die Schweiz geschickt hat. Der Gripen rollt auf die Startpiste und setzt schließlich zum Start an. Während der Gripen über den Wolken verschwindet, erklärt unten auf dem Flugplatz Emmen Cheftestpilot Andreas Schmid, dass die Schweiz nach der Ausmusterung der Tiger neue Kampfflugzeuge brauche. Die bestehende F-18-Flotte brauche Unterstützung, wenn man auch über eine längere Zeitdauer den Schweizer Luftraum umfassend überwachen wolle.
Nehmen Sie die Dauer zweimal oder dreimal die WEF-Zeit in Davos, dann reichen die F-18 nicht mehr aus. Dann braucht es zusätzlich weitere Flugzeuge, die diese Aufgabe unterstützen können.
Neben den Gripen werden bis zum Spätherbst auch die französische Rafale und der Eurofighter getestet. Die Kriterien sind in Umrissen bekannt. Es geht um verschiedene militärische Fähigkeiten, um den Unterhalt der Flugzeuge und um finanzielle Kosten. Doch in den letzten Tagen wurde der Ruf laut, der Öffentlichkeit müssen alle Informationen zugänglich gemacht werden. So fordert der grüne Nationalrat Joe Lang.
Das Anforderungsprofil an diese Flugzeuge, das bereits formuliert wurde, das muss veröffentlicht werden, damit die Öffentlichkeit selber prüfen kann, findet die Evaluation gemäß diesen zum Voraus festgelegten Kriterien statt.
Man bemühe sich um eine größtmögliche Transparenz, erwidert Jürg Weber, der Projektoberleiter bei der Flugzeugbeschaffung. Allerdings könne man nicht alles veröffentlichen, denn es gehe auch um das Firmengeheimnis der Flugzeugbauer.
Wir erhalten sehr sensible Daten, sie sind militärisch bis und mit geheim eingestuft. Wir sind natürlich verpflichtet, diese Geheimnisse entsprechend auch zu schützen.
Klar ist aber, dass bei der Flugzeugbeschaffung nicht nur technische, sondern vor allem auch politische Faktoren eine Rolle spielen. So erwarten die Entscheidungsträger in der Schweiz, dass bei der Montage der Flugzeuge auch Schweizer Industrieunternehmen Aufträge erhalten werden. Weil es auch um die Möglichkeiten einer militärischen Zusammenarbeit mit dem Herstellerland geht, interessiert sich die Schweiz für westeuropäische Kampfflugzeugmodelle, aber nicht für russische. Und auch innenpolitische Rücksichtnahmen sollen eine Rolle spielen. Stichwort Fluglärm. Lucius Hafen, Co-Präsident des Schutzverbandes Emmen, nach den ersten Testflügen.
Die Testflüge sind nicht zu überhören und man hat in der Bevölkerung vor allem erschreckt reagiert.
Lärm- und Abgasemissionen werden bei der Flugzeugbeschaffung auch ein Kriterium sein, verspricht Projektoberleiter Jürg Weber.
Die Lärmemissionen werden von der EMPA gemessen und dann verarbeitet, sodass wir dort verlässliche, objektive und vergleichbare Daten erhalten. Die Abgasemissionen werden wir aufgrund des Verbrauchs der einzelnen Systeme über den Lebensweg ermitteln.
Allerdings ist eines jetzt schon klar. Welches Modell auch immer das Rennen macht, die neuen Kampfflugzeuge werden lauter sein als die alten Tiger. Die stärkere Leistung neuer Kampfflugzeuggenerationen hat ihre Nebenwirkungen.
Inlandredakteur Elmar Plotzer aus Emmen. Heute steht das internationale Filmfestival in Locarno im Zeichen des Schweizer Films. Die Journée du Cinéma Suisse soll den in- und ausländischen Festivalgästen die Vitalität des einheimischen Filmschaffens vor Augen führen. Das wünscht sich zumindest Nicolas Bidot, der Chef der Filmchef im Bundesamt für Kultur. Zu Recht, deres Filmredakteur Michael Sennhauser hat in Locarno nachgefragt.
Schon bald nach seinem Amtsantritt vor über 3 Jahren hat Bundesfilmchef Nicolas Bidot zusammen mit seinem Chef, Kulturminister Pascal Couchepin, für den Schweizer Film provokativ mehr Qualität und Popularität gefordert. Film sei eine teure Kunst, die sich multipliziere und ein Publikum brauche. Diese Debatte habe er bewusst provoziert, heute rede er aber viel weniger davon, sagt Nicolas Bidot.
On a voulu un petit peu, c'est vrai, créer le débat là-dessus. Maintenant, j'en parle beaucoup moins.
Kulturpolitik und Filmpolitik seien sehr kompliziert, sagt Bidot.
On a un avis sur le cinéma, mais on a un avis sur la société, on a un avis sur les finances. Et c'est très compliqué.
Es gäbe Meinungen zum Film, zur Gesellschaft und zur Politik und die Debatte laufe sehr oft sehr schnell auf einer politischen Ebene und dann blieben die Filme auf der Strecke.
Et la victime c'est qui? C'est le cinéma. Et c'est les films.
Der heutige Tag des Schweizer Films am Filmfestival Locarno, den Nicolas Bidot vor 3 Jahren zum ersten Mal zusammen mit dem damals neuen Filmfestivaldirektor Frederik Mayer auf die Beine gestellt hat, sollte und soll die Filme und ihre Vielfalt ins Zentrum stellen. Der Westschweizer Filmemacher und Filmschulleiter Lionel Bayer, dessen Film «Anno Trom» die Schweiz im aktuellen Wettbewerb des Festivals in Locarno vertritt, markiert zuerst Verlegenheit auf die Frage, wofür denn dieser Schweizer Tag hier am Festival gut sei.
Ça sert à faire descendre tous les fonctionnaires bernois un jour à Locarno et à faire la fête.
Vielleicht dafür, dass alle Berner Funktionäre einen Tag nach Locarno kommen können, um zu feiern. Eigentlich aber, sagt Lionel Bayer, eigentlich würden die vielen Schweizer Filme ja für sich selber sprechen. Aber grundsätzlich fände er den Schweizer Tag in Locarno eine gute Sache. Man könne sich bedanken, Leute einladen und sich wieder einmal gemeinsam treffen hier. Der ganze Schweizer Tag mit seinem konzentrierten Film- und Rahmenprogramm demonstriere dem anwesenden Publikum auf internationaler Ebene, dass der Schweizer Film gesund sei, sagt Lionel Bayer.
Tout ça, je trouve, démontre internationalement pour les gens qui sont présents ici à quel point notre cinéma est en bonne santé.
Von einer Aktion des Bundesfilmchefs wollte Lionel Bayer allerdings nichts wissen. Er und sein Film tauchen nicht auf in dem Fotoalbum mit Klebebildchen zum Schweizer Film, welches Nicolas Bidot extra für den heutigen Tag in Locarno hat anfertigen lassen.
Les vignettes Panini, on aura oublié la semaine prochaine. On s'en fout.
Diese Panini-Bildchen hat man schon nächste Woche wieder vergessen, meint Bayer. Wichtig ist, dass unsere Filme auf der Piazza gezeigt werden und im Wettbewerb.
Ce qui est important, c'est les films sur la piazza, c'est les films en compétition. Ça, c'est important.
Und das trifft auch zu. Bayer vertritt die Schweiz mehr als würdig mit seinem Film «Anno Trom» im Wettbewerb. Und heute Abend wird auf der Piazza Grande in Locarno «Marcello, Marcello» gezeigt. Der neue Film des Westschweizers Denis Rabaglia. Und danach endet der Tag des Schweizer Films mit einer «Nuit fauve», einer langen Party bis in den Mittwochmorgen hinein.
An den Olympischen Spielen in Peking brechen die Schwimmer Rekord um Rekord. Im 4x100-Meter-Final der Männer zum Beispiel waren 5 von 8 Mannschaften unter dem alten Weltrekord. Die Sieger, die Amerikaner, haben den Weltrekord um mehr als 4 Sekunden unterboten. Es ist klar, welcher Verdacht da als erstes auftaucht. Doping. Nein, sagen Schwimmexperten. Entwicklung. Aus Peking, Sportredaktor Uli Reist.
Auch den Leuten in der Athletenzone ist es nicht anders ergangen als den Zuschauerinnen und Zuschauern. Christoph Keller, Teamchef der Schweizer Schwimmer.
Unter uns Offiziellen und Trainern wird schnell auch diskutiert, was mag das bedeuten. Unsere Analyse ist zum Schluss gekommen, dass es ja nicht nur einzelne, wenige Athleten sind, die eben diese Zeiten erreichen, sondern eine ganze Breite von verschiedensten Nationen. In der Staffel, in der 4x100-Kral-Staffel waren es über 20 Athleten, die neue Dimensionen erreicht haben. Das bringt uns schon zum Schluss, dass es eben andere Dinge sein müssen als die möglicherweise erste Frage, ja, sind die jetzt gedopt?
Und diese anderen Dinge liegen für Christoph Keller im Zusammenspiel verschiedener Faktoren. In den komplexen Bewegungsabläufen beim Schwimmen, im Zusammenspiel mit dem Wasser und in der Entwicklung der Anzüge, die ebenfalls immer schnellere Zeiten erlauben.
Die Entwicklung der Anzüge ist etwas ganz Neues. Da darf man sich die Frage stellen, ob das auch in Zukunft so toleriert wird. Was für Materialien können da noch entwickelt werden, die das Schwimmen noch schneller machen? Die Technik, da ist ganz sicher noch einiges zu erwarten. Da gibt es auch Spielräume im Schwimmen. Es geht ja nicht nur um Bewegungsabläufe, sondern auch Überwasser- und Unterwasserphasen, Wenden, Starts etc. Ich bin schon mir sehr sicher, da kommt noch einiges auf uns zu.
Anders als zum Beispiel in der Leichtathletik, in der seit den verschärften Dopingkontrollen mehrere Weltrekorde in unerreichbare Weite gerückt sind. Schwimmerinnen und Schwimmer werden aber genauso verschärft kontrolliert wie zum Beispiel Leichtathleten. Auch dies für Christoph Keller ein Argument für die Schwimmer.
Ich wäre doch sehr überrascht, wenn da in einem absolut versteckten Bereich etwas getan würde, wo alle anderen Sportarten ausgeschlossen sind. Man darf die Hoffnung wirklich haben, dass da eine Entwicklung stattfindet, die nicht auf unerlaubten Mitteln basiert.
Auch wenn alles mit rechten Dingen zugehen sollte und positive Dopingproben im Schwimmen seltener geworden sind, sieht Christoph Keller auch negative Aspekte in den immer neuen Rekorden.
Das lässt uns auch sagen, dass wir gar nicht so glücklich sind über diese Entwicklung in dieser Dimension, wie wir sie jetzt hier wieder erleben. Man muss damit rechnen, dass die Bevölkerung sich fragt, ja, das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ein Argument, das bei guten Leistungen immer wieder zu hören ist, schnelles Wasser. Ein Ausdruck, der Christoph Keller, den Teamleader der Schweizer Schwimmerinnen und Schwimmer, lächeln lässt.
Ja, die Schwimmer sagen das gibt es schon. Das kann man auch nicht wissenschaftlich belegen. Jeder Pool ist anders, jede Umgebung des Pools ist anders. Man ist draußen, man ist drinnen, die Wassertemperatur, die Wasserhärte, die Wassertiefe, die Beckentiefe ist sehr maßgebend. Und all diese Komponenten zusammen veranlassen die Schwimmer dann zu sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl, das ist schnelles Wasser. Aber möglicherweise sagte gerade der zweite Athlet, für mich stimmt es dann nicht ganz, oder?
Also ob zum Beispiel weiches Wasser Weltrekorde erleichtert, ist wissenschaftlich nicht erhärtet. Weltrekorde wird es aber weiterhin geben. Und auch der Verdacht wird bleiben, dass nicht jede Bestleistung nur durch mehr Training und einen schnelleren Anzug zustande gekommen ist.
Uli Reist in Peking. Zu unserer Sommerserie. Wenn Sie auf die Internetseite drs.ch gehen und dort unten den Link «On the Road to Wichita» anklicken, dann sehen Sie, wo Max Ackermann von Westen, wo Peter Vögerli von Osten auf dem Weg nach Wichita bisher gewesen, wo sie jetzt angekommen sind. Peter Vögerli ist schon recht nahe an das Ziel Wichita, Kansas herangekommen. Er ist in Branson, Missouri, das sich rühmt, die Hauptstadt des Live-Entertainments zu sein. Nach Branson im konservativen mittleren Westen, im sogenannten Bible Belt, im Glaubensgürtel Amerikas, nach Branson ziehen sich alternde Stars zurück und eröffnen dort ihre eigenen Theater. Branson, Missouri hat sich so zu einem Unterhaltungsmekka für Familien, vor allem für Rentner, aber auch für Ehepaare und Schüler entwickelt. Nach Branson reist das durchschnittliche Amerika. Peter Vögerli, die Reportage sozusagen aus der kulturellen Mitte Amerikas.
Der ältere Gentleman auf der Bühne mit dem schwarzen Samtjackett, der Smokinghose und der rosa Krawatte sieht ein bisschen aus wie Ottmar Hitzfeld, der neue Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Aber es ist nicht Ottmar Hitzfeld, sondern
Ladies and gentlemen, he's the original lead singer of the Diamonds, Diamond Dave Somerville.
Es ist nicht der einstige Star-Trainer des FC Bayern München, es ist ein anderer Star von einst. Dave Somerville, der als Leadsänger von The Diamonds 1957 den Hit Little Darling landete und diesen Hit heute noch immer singt.
Yeah.
Ottmar Hitzfeld und Dave Somerville haben einiges gemeinsam. Bayern-Star-Trainer Hitzfeld trainiert nun die Schweizer Nationalmannschaft und Dave Somerville tritt nachmittags um 2 in Branson, Missouri auf, vor fast leeren Rängen. Die Schweiz ist fußballerisch nicht die erste Adresse, hat aber viele Vorzüge für einen Star-Trainer, der es etwas ruhiger angehen möchte. Branson im Südwesten von Missouri ist nicht so bekannt wie Nashville, Memphis, Las Vegas oder New York, bietet aber mehr, als man denkt. Branson habe mehr Theaterplätze als der Broadway in New York, sagt Somerville.
Well, it's certainly unique among entertainment centers. There are more theater seats in Branson than there are on Broadway in New York.
Und Lynn Barry, die Leiterin für Public Relations der Stadt, ergänzt, Branson habe mehr Stars und Live-Shows als Las Vegas, 60 verschiedene Shows täglich und über 110 jede Woche und bezeichne sich deshalb zu Recht als Welthauptstadt des Live-Entertainments.
It sure is the Live-Entertainment capital of the world. We have more stars here than Las Vegas. We have more shows here than Las Vegas. So each and every day in Branson, you have your choice of more than 60 shows to go and see. More than 110 shows offered each week.
Über 8 Millionen Touristen besuchen jährlich das Städtchen mit nicht einmal 8000 Einwohnern und nächstens erhält Branson mitten in the middle of America sogar den ersten privat finanzierten Flugplatz der USA. Da liegt es auch drin, dass nicht alle Shows immer ausverkauft sind. In Branson müssen die Stars nicht dem Publikum von Stadt zu Stadt nachreisen, das Publikum kommt zu ihnen. Deshalb haben sich viele einstige Größen der Branche in Branson niedergelassen und ein eigenes Theater eröffnet. Zum Beispiel Andy Williams. Genau, der Andy Williams. Was für Ottmar Hitzfeld vielleicht die Schweiz ist, ist für Andy Williams Branson. Freundliche Menschen, wirtschaftlich hervorragende Rahmenbedingungen, eine wunderbare Landschaft mit Bergen, Wäldern und Seen. Wer gerne jagt, fischt, paddelt oder wandert, ist in den sogenannten Ozarks am richtigen Ort. Kurz, eine heile Welt, verglichen mit dem Rest der Welt. Und nicht zufällig haben sich auch diese drei Herren in Branson niedergelassen.
My name is Dick Richards and I'm 84 years old.
My name is Marshall Lytle. I'll be 75 on the first day of September this year.
And my name is Joey Ambrose and I'm 74 years old.
Die drei waren Originalmitglieder dieser Band.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Alle drei gehörten von Anfang an zu Bill Haleys Comets und schrieben mit Rock Around the Clock Musikgeschichte. Die drei leben nun in Branson, denn es sei doch praktisch, dass die Fans von überall her anreisten, sagt Joy Ambrose, und wir unser Ding von zu Hause aus machen können.
And so we can do our thing right at home, really, which is very, very comfortable.
Ein bisschen Selbstironie liegt natürlich drin, wenn man zwischen 75 und 85 Jahre alt ist. Nach dem Konzert fahren wir direkt ins Krankenhaus, scherzt Marshall Lytle während des Auftritts.
People's always asking us, they say, where are you going after the show? I'm going to the hospital.
Doch das Publikum stört es nicht, dass die Helden von einst äußerlich gealtert sind. Felisa aus Texas ist wie elektrisiert.
Oh, I loved it. I loved it. It was great. It was fantastic.
Ehemann Joe hat seiner Frau zum dritten Hochzeitstag eine Reise nach Branson geschenkt und gleich Tickets für 5 verschiedene Rock'n'Roll-Shows gekauft.
Well, I brought my other half over here, because I knew that she loved Rock'n'Roll. I thought I'd surprise her by bringing her out here and booking all rock and roll shows. We've seen 5 rock and roll shows out here in 3 days.
Eine späte Liebe, erklärt er. Sie sei Lehrerin, er sei Postbeamter gewesen. Nun seien die Kinder aus erster Ehe groß, nun wollten sie beide das Leben genießen. Und Felisa ist glücklich.
It gives me great feelings. Very great feelings. It brings back a lot of memories.
Hier in Branson präsentiert sich das unschuldige Amerika, das so unschuldig ist, dass Somerville sogar mit violetten und roten Socken auftreten kann. Und die 57-jährige blonde Linda in Shorts sitzt glücklich auf dem Heck eines rosa Oldtimers, das zu einem Sofa umgebaut worden ist, und fühlt sich wie 16.
I feel young. I am young, at least 16.
Der rasante Aufstieg von Bransons Unterhaltungsindustrie wurde 1991 mit einem Fernsehbericht der populären Nachrichtensendung 60 Minutes über Branson und seine Musikszene eingeleitet, erzählt PR-Direktorin Lynn Berry. Doch die eigentliche Geschichte von Branson als Musikstadt begann bereits vor 40 Jahren. Es war Lloyd Presley, der 1967 auf dem Highway 76, dem sogenannten Strip, der über die Hügel um Branson führt, das erste Theater baute. Dort, wo sich heute Etablissement an Etablissement reiht und vor den Shows um 14 und 20 Uhr der Verkehr über Kilometer staut, war damals gähnende Leere. Wir standen auf der Straße auf dem Highway 76 und hielten nach jedem Autoscheinwerfer Ausschau, erinnert sich der 83-jährige Lloyd Presley.
Gary and I and some of us stand out on 76 out here and look for a car to come down 76. And if they wouldn't stop, he'd just go on down the road.
Lloyd Presley steht noch immer jeden Abend auf der Bühne mit 83 und strahlt. Und mit ihm vier Generationen von Presleys. Die Presleys scheinen für Branson und Region das zu sein, was die Zirkusdynastie Knie für die Schweiz ist. Noch heute packen alle an und empfangen, wie alle Stars in Branson, Fremde mit großer Herzlichkeit. Vier Faktoren seien die Ingredienzen ihres Erfolgs in Branson, sagt Lloyds Sohn Gary Presley. Country Music, Gospel, komödiantische Einlagen und patriotische Musik.
I guess we have four basic things. We have country music, comedy, gospel music and patriotic music. And that's that formula has worked for us for over 40 years. So that's why we do it.
Das sei good, clean family fun, sagt Pfarrer Jim Nail, der ein Saisonabonnement für die Presleys von seiner Kirche bezahlt erhalten hat.
Oh, it's just a special show. It's family oriented and good, clean family fun. And it's really, and my church got me season tickets for it. I'm a pastor of a church.
Branson ist konservativ, so konservativ, dass die Babys nur so lange Demokraten seien, bis ihnen die Augen aufgingen, scherzen die Presleys in ihrer Show. Die Gegend ist sehr religiös. Keine 80 Kilometer entfernt locken die berühmten Passionsspiele von Eureka Springs jährlich rund 80.000 Menschen an. Branson und seine Unterhaltungsindustrie sind typisch Mittlerer Westen und ziehen das durchschnittliche Amerika an. Familien mit Kindern, Ehepaare, Rentner und an diesem Abend sitzt sogar eine 100-jährige Lady bei den Presleys im Publikum. Und was typisch ist für Branson, wahrscheinlich in jeder der täglich 60 Shows werden die Veteranen geehrt. So auch zum Abschluss des Abends bei den Presleys.
There are people that make us proud to be Americans. I'm talking about the veterans that we have here tonight. If we could have the house lights come up, we'd like for all the veterans to please stand for us. If you would you do that? Yeah, give them a hand, folks, they deserve it.
Und dann, jeden Abend, steht der ganze Saal auf und singt America the Beautiful. Und wahrscheinlich ist auch die 100-jährige Lady nicht sitzen geblieben. Amerika und seine grundlegenden Werte sind hier im Mittleren Westen einst und jetzt der größte Hit.
Das Hörbild aus dem amerikanischen Mittleren Westen, gemalt von Peter Vögeli. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.